Schamlose Bekenntnisse würden bei mir ganz anders aussehen. Aber so hatten wenigstens die Atzen auf der Baustelle was Lustiges zum Lesen während ihrer Mittagspause. Currywurst, Bier und Bushido. Was für ein Absturz. Kapitel 12. Electro Ghetto. 2005. Die Bande zog wieder durch die Lande. Das Konzert in Saarbrücken war gerade vorbei. Am nächsten Tag hatten wir frei, also stand die Frage im Raum, was machen wir mit der restlichen Nacht? Disco? Fragte Saad mit seinem behinderten Akzent in den Raum. Alle schauten sich wie dämliche Eierköpfe an und einer nach dem anderen zuckte irgendwie gelangweilt mit der Schulter. Schön nach dem Motto, Hauptsache keine Entscheidung treffen. Wie das auf Tour eben so ist, wenn einem alles vom Tourmanager abgenommen wird. Also gut, Disco, sagte ich schließlich. Es ist immer das gleiche Spiel. Wir kommen irgendwo an, werden vom Clubbesitzer begrüßt, bekommen unseren abgesperrten Bereich und die Weiber lassen ihre Typen links liegen und schmeißen sich an uns ran in der Hoffnung, ein bisschen mit uns chillen zu können. So auch in Saarbrücken. Eines der Mädchen, sehr hübsch, vielleicht 18 oder 19, perfekte Titten, baggerte mich richtig krass an. In Wahrheit wollte sie, das erkannte ich sofort, nur mal ordentlich durchgebumst werden. Ich unterhielt mich eine Weile mit ihr, bis sich herausstellte, dass sie die Ex-Freundin eines dicken Türken war, der uns schon grimmig aus der anderen Ecke des Clubs beobachtete. Mir war schon klar, was das bedeutete, beziehungsweise was in dem Kopf dieses Typen jetzt vorging. Das klang wohl ungefähr so. Jetzt kommt dieser behinderte Rapper aus Berlin in meine Stadt. Ratter, Ratter, spielt den Harten. Ratter, Ratter, macht meine Ex-Freundin an. Ratter, Ratter, der will mich wohl vor meinen ganzen Freunden lächerlich machen. Ratter, Ratter, der hat keinen Respekt vor mir. Ratter, Ratter, ich muss meine Ehre verteidigen. Wie sieht das denn sonst aus? Ratter, Ratter, aber mal ehrlich, warum sollte es ausgerechnet in jener Nacht in Saarbrücken anders ablaufen als sonst auch? Natürlich kam der dicke Türke mit zwei seiner Kumpels zu uns in die Ecke und markierte den Dicken. »Ey, du«, rief er und plusterte sich auf. »Es gefällt mir nicht, dass du mit diesem Mädchen redest. Halt mal deine Fresse, du Idiot«, sagte ich leicht genervt, »und quatsch mich mal nicht voll, du Spast.« Das ging noch eine Weile hin und her, bis er irgendwann kapierte, dass sich niemand wirklich für ihn interessierte und sich mit seinen Kumpels wieder verzog. Ich glaube, er sagte im Weggehen noch irgendwas von wegen, ich wäre geliefert, seine Familie würde mich in Berlin schon finden, bla bla bla. Der übliche Blödsinn eben. Da der Club aber sowieso scheiße war, machten wir auch kurze Zeit später wieder den Abflug zurück zum Bus. Nice war schon nicht mehr da, weil er am Off-Day mit seiner Freundin chillen wollte. Adib und Saad guckten Video, Debo und Rundzheimer spielten eine Runde Backgammon. Was für ein ätzender Trauerverein, dachte ich. Und da mir nicht nur langweilig war, sondern ich auch noch einen Mordshunger hatte, fuhren Devin, Gino, Casino, Rico, sein Kumpel, Gunnar, Marco, zwei Mädels und ich per Taxi noch zur nächsten McDonald's-Filiale. 5.45 Uhr. Der Meckes machte erst um 6 auf. Na super, wenn ich eine Sache hasse, dann ist das sinnloses Warten. Aber was konnte man machen? Wir chillten also vor dem Eingang, es war genau 5.59 Uhr. Eine McDonald's-Angestellte war schon dabei, die Tür aufzuschließen, als die drei Türken aus der Disco plötzlich um die Ecke bogen. Auch das noch. Da standen wir also, musterten uns gegenseitig und allen Beteiligten war klar, dass wir kein zweites Mal friedlich auseinandergehen würden. Die Ausgangslage war einfach. Wir waren zu siebt, die zu dritt, also machten sie erstmal keine Anstalten aufzumucken, sondern hielten sich bedeckt. Verständlich, denn allein mein Lichttechniker Gunnar, ein 2 Meter Hühne, dessen Körper komplett mit Tattoos übersät ist und der seit 15 Jahren Extremkampfsportler ist, hätte die Jungs platt gemacht. Wir gingen rein und bestellten unser Essen. Ich setzte mich mit den beiden Mädchen an einen Tisch in der Mitte des Raumes. Meine Jungs suchten sich einen Tisch am Fenster, die Türken zwei Tische weiter hinter ihnen. Ich positionierte mich so, dass ich alles gut im Blick behielt. Nach ein paar Minuten, die Situation schien sich gerade zu entspannen, warf einer der Türken mit seinem Essen nach Gino. Eine Pommes landete sogar direkt auf seinem Kopf. Die Türken fingen an, laut zu lachen. Gino drehte sich kurz zu ihnen um, machte aber nichts weiter. 10 Sekunden später flog wieder eine Pommes. Diesmal stand Gino auf, worauf die drei Türken wie abgesprochen aufsprangen, einer ein Messer zückte und den ganzen McDonald's zusammenbrüllte. Was wollt ihr? Gino versuchte, die Türken zu beruhigen. Jungs, hört mal, wir wollen keinen Ärger. Ihr werft mit Essen nach uns, das ist nicht cool. Lasst uns die Sache vergessen und keiner bekommt Probleme, okay? Ist mir egal, was du sagst, ich ficke dich, bellte der dicke Türke zurück. Ich beobachtete weiter die Lage, nahm noch einen Bissen von meinem Big Mac, als plötzlich auch Rico und seine Kumpels aufstanden. Es wurde Zeit für mich einzuschreiten. Ich stand langsam auf und ging auf die Türken zu. Schaut mal, ich dachte, wir hätten das schon in der Disco geklärt. Ihr könnt uns nicht leiden, wir können euch nicht leiden, kein Ding. Ihr habt Essen nach meinem Kumpel geworfen, obwohl er euch nichts getan hat. Hier ist mein Vorschlag. Ihr setzt euch hin, esst zu Ende, wir essen zu Ende, dann gehen wir alle nach Hause und niemand hat ein Problem, okay? Ich gab Gino, Rico und seinen Kumpels ein Zeichen, sich wiederzusetzen. Die Türken maulten zwar noch ein bisschen herum, beruhigten sich aber wieder. Ein paar Minuten später waren sie verschwunden. Durchs Fenster sahen wir, dass sie draußen noch eine Zigarette rauchten, aber die Situation schien entschärft. Wir waren schon auf dem Weg zum Taxistand, als ich merkte, dass die Mädchen fehlten. Ich drehte mich um, suchte sie und fand sie schließlich neben dem McDonald's an der S-Bahn-Haltestelle. Anscheinend wollten sie nicht mehr mitkommen. Auch gut. Ich wollte weitergehen, als Rico plötzlich mit vollem Tempo an mir vorbeirannte. Die Türken liefen nämlich auf die Mädchen zu und als Rico das sah, musste er schnell reagieren. Nebenbei bemerkt, Rico war richtig krass auf Koks. Er rannte und rannte, wurde immer schneller, sprang hoch. Das sah aus wie in einem Michael Dudikoff-Film und gab einem der Kanaken aus der Luft heraus eine Bombe. Bats, mitten ins Gesicht, überkrass. Der Typ brach auf der Stelle zusammen. Jetzt waren sie nur noch zu zweit. Ich lief sofort auf Rico zu, um ihm zu helfen. Die anderen von uns warteten in sicherer Entfernung. Angsthasen, aber egal. Einer der Türken hatte sein Messer schon in der Hand und machte seitlich einen Schritt auf Rico zu. Als ich sah, dass er gerade zustechen wollte, nahm ich Anlauf und sprang ihm, wie beim Wrestling, von der Seite in die Nieren. Es folgte ein wildes Handgemenge. Rico boxte den einen, ich den anderen. Plötzlich rannte mein Türke brüllend davon. Wohin will der denn, fragte ich Rico, ohne auf eine Antwort zu warten und wusste nicht so recht, was ich tun sollte. Hinterher? Immerhin hatte er ja noch ein Messer. Ich musste mich erstmal bewaffnen. Schnell lief ich zurück in den McDonald's, besorgte mir einen dieser Metallstühle. Zurück auf den Parkplatz ging ich direkt auf meinen Türken zu und zog ihm den Stuhl volle Kanne über den Schädel. Rico hatte seinen Gegner bereits K.O. geschlagen, meiner ging als letzter zu Boden. Wer glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid, brüllte ich die Türken verärgert an. Wir kommen aus Berlin, sind heute Abend Gäste in Saarbrücken, meint ihr? Wir haben nichts Besseres zu tun, als uns mit euch zu boxen, ihr Vollidioten. Langsam rappelten sie sich wieder auf, einer nach dem anderen, und bauten sich erneut vor mir auf. Was sollte das denn? Hatten die etwa immer noch nicht genug? Ihr kommt aus Berlin, alles klar, ihr seid morgen wieder weg. Aber der da, sagte der Türke und zeigte auf Rico, der kommt aus Saarbrücken. Er sollte eigentlich wissen, wie es hier läuft. Mit ihm machen wir jetzt Einzelkampf, Mann gegen Mann. Rico machte einen Schritt auf den Türken zu. Okay, mir egal, wer will denn von euch? Niemand geht hier zum Einzelkampf, ihr habt schon genug aufs Maul bekommen. Geht einfach nach Hause, meinte ich. Doch dafür war es schon zu spät. Einer der Türken stellte sich vor Rico. Die beiden standen sich gegenüber wie in Fight Club mit Brad Pitt und Edward Norton. Rico lächelte verschmitzt. Er freute sich regelrecht, dem Jungen jetzt eine Lektion im Einzelkampf zu erteilen. Er war ja nicht nur ein einfacher Straßenkämpfer, sondern ein richtiger Boxer. Viermal die Woche ging er trainieren und hatte dementsprechend einen Oberkörper wie Jean-Claude Van Damme. Wirklich, da war kein Gramm Fett zu viel. Das Koks tat sein Übriges. Rico schaute ihm in die Augen, zog sein T-Shirt aus, zuckte mit seinen Brustmuskeln, ließ seine Nackenknochen knacken und machte, um sich aufzuwärmen, Rocky-mäßig zwei schnelle Boxbewegungen. Das sah alles schon sehr beeindruckend aus. Der Türke, natürlich total eingeschüchtert, drehte sich um, suchte seine Kumpels und stotterte beim Rückwärtsgehen. Also okay, warte mal, ich komme gleich wieder. Und dann drehte er sich um und rannte mit seinen Freunden auf und davon. So viel zum Thema Saarbrücken. Ärger in Flensburg. Letzter Tag der Elektro-Ghetto-Tour. Ich erinnere mich deswegen noch so gut daran, weil an genau diesem Tag die Fantastischen Vier einen Echo in der Kategorie Hip-Hop-National gewannen, für den ich auch nominiert war. Scheiße, war ich sauer. Der Plan war ja eigentlich, von Flensburg nach Berlin zur Verleihung zu fahren, aber die Leute von Universal meinten schon, dass die Fantas gewinnen würden, also drauf geschissen. Das Konzert war vorbei und alle freuten sich schon auf die Abschlussparty. Damals mussten wir uns noch um ziemlich viele Sachen selber kümmern, also packten alle mit an, auch ich, um schneller feiern zu können. Die Kisten mit dem Merchandise mussten aus dem Hintereingang der Halle über einen kleinen Hof bis zu unserem Tourbus getragen werden. Direkt daneben parkte ein Auto, in dem zwei Türken, zwei Albaner und ein Schwarzer saßen. Aber wir schenkten ihnen keine weitere Beachtung. Das waren bestimmt nur irgendwelche Fans, die auf dem Konzert waren, dachten wir jedenfalls. Nachdem ich zum dritten Mal mit einer Kiste an dem Auto vorbeigelaufen war, kurbelte der Schwarze, der auf dem Beifahrersitzplatz saß, das Fenster runter. Yo Bushido, yo, was geht ab, Mann? Ich nickte kurz und lief an ihm vorbei, um eine neue Kiste zu holen. Gedanklich war ich sowieso schon ganz woanders. Auf dem Rückweg fing der Schwarze wieder an, nur dass sein Tonfall nun eine Spur lauter und aggressiver war. Ey, Bushido, komm mal her. Ich rappe auch. Ich rappe viel besser als du. Ja, ist okay. Glaub ich dir. Lass mich einfach in Ruhe, okay? Tim, mein Tourmanager, hat ihn dann freundlich darum gebeten, nicht so einen Alarm zu machen, wohl wissend, was sonst passieren würde. Du hast mir gar nichts zu befehlen, schrien der Schwarze in einer Lautstärke an, dass alle ihn hören konnten. Und weißt du was, fick deine Mutter. Nice, Gino Casino, Debo, Adib und ich blieben auf der Stelle stehen. Wir ließen, einer nach dem anderen, klack, 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 unsere Kisten fallen, schauten uns an und gingen, ohne ein Wort zu sagen, den Weg zurück zum Auto. Vorbei an Tim. Um bei dem Typen nachzufragen, wie er denn das mit dem Fick deine Mutter gemeint hätte. Tim lief uns aufgeregt hinterher. Jungs, ruhig bleiben, wartet doch mal, ist doch egal. Zu spät. Er konnte uns nicht mehr umstimmen. Wenn einer unsere Freunde beleidigt, bekommt er aufs Maul. Das war damals so, das ist heute nicht anders. Da gibt es keine Ausnahme. Niemals. Der Typ krabbelte aus dem Auto raus und war eine Sekunde lang unachtsam. Sein Pech, bam, gab ich ihm eine erste Bombe ins Gesicht. Er ging zu Boden und war für einen kurzen Augenblick orientierungslos, rappelte sich aber schnell wieder auf. Zu schnell für meinen Geschmack. Alles klar, wir hatten einen soliden Burschen am Start. Er war etwa einen Kopf größer als ich und als er wieder vor mir stand, dachte ich, dass ich gleich kassieren würde. Doch es kam schlimmer. Der Hurensohn hatte plötzlich ein Messer in der Hand. Keine Ahnung, wo er das so schnell her hatte. Ging einen Schritt auf mich zu und holte mit voller Wucht aus. Reflexartig drehte ich mich mit meinem Körper zur Seite weg, spürte aber sofort, dass ich erwischt wurde. Die Klinge des Messers ritzte die ganze linke Seite meiner Jacke auf. Zum Glück hat sich nach dem Auftritt meine Cordon-Lederjacke angezogen, sonst wäre die Klinge voll in mich rein. Das zähe Leder hat mir wahrscheinlich das Leben gerettet. Debo arbeitete damals während unserer Konzerte noch am Merchandise-Stand und hatte eine Eisenschatulle mit dem Kleingeld bei sich. Ich lag am Boden, war noch total perplex, als er sich von hinten an den Schwarzen heranschlich. Er wollte mir mit seinem Messer gerade den Rest geben, als, bam, die Bo ihm die Schatulle übelst krass über den Schädel zog. Feierabend. Der Brother klappte zusammen wie ein Kartenhaus. Jetzt erst erkannte ich seine Tätowierung am rechten Oberarm. Er hatte sich die Silhouette von Afrika stechen lassen. Na, da war er bei uns ja genau an der richtigen Adresse. Seine Kumpels machten übrigens keine Anzeichen, ihm zu helfen. Sie blieben ängstlich im Auto sitzen. Nach vielleicht 15 Sekunden stand er aber schon wieder auf den Beinen und rannte weg, an mir vorbei, den Hof entlang Richtung Halle und genau dem Richtigen direkt in die Arme. »Willst du hier an mir vorbei?«, fragte Nice. »Ja, Mann, lass mich durch«, keuchte er. »Sorry, aber hier ist Endstation«, meinte Nice. Cool wie immer und gab ihm eine Box auf die Nase, der selbst den stärksten Bullen umgehauen hätte. Nun war die Party für ihn endgültig vorbei und für uns ging der Spaß erst richtig los. Wenn wir kommen, gibt es Wodka O. Wenn wir kommen, bist du Opfer. Hehe. Kapitel 13. Hast du eins, willst du mehr? Es stimmt wirklich, was man über Tattoos sagt. Hast du erst mal eins, wirst du süchtig nach mehr. Mein erstes habe ich mir stechen lassen, als ich 18 war. Ich hatte das nicht unbedingt geplant, aber ich fand das schon cool irgendwie. Was mir allerdings noch fehlte, war ein passendes Motiv. Sich die Umrisse von Motherland tätowieren lassen konnte ja jeder. Es musste schon etwas Besonderes sein. Mit der U-Bahn bin ich zum Hugendubel am Kudamm gefahren, um mir ein Lexikon für japanische Symbole zu kaufen. In diesem Buch habe ich dann auch das Zeichen gefunden, das zu mir passte. Ein japanisches Schriftzeichen für das Wort Wahrheit. Ich suchte ja unbedingt nach einem Symbol mit einer zeitlosen Aussage. Es gibt auch diese Idioten, die sich einfach irgendwelche Zeichen tätowieren lassen, nur weil sie cool aussehen und gar nicht wissen, was sie bedeuten. Sie feiern sich dann abends vor dem Spiegel. Dabei haben sie Esel auf dem Arm stehen. Ich wollte mich jedenfalls vorher absichern. Zu Hause habe ich dann überlegt, an welcher Stelle es wohl am besten zur Geltung kommen würde. Am Ende entschied ich mich für meinen rechten Handrücken. Aber auch nur deshalb, weil ich niemanden kannte, der dort schon tätowiert war. Außerdem passte das irgendwie zu mir. Mit meiner rechten Hand mache ich ja so gut wie alles. Schreiben, keulen, Schellen verteilen und in der Nase bohren. Mit Selina ging ich in dieses Atzenstudio in Schöneberg, zeigte dem Tätowierer das Symbol aus meinem Buch, legte 80 Mark auf den Tisch und nach einer Stunde hatte ich mein erstes Tattoo. Das ging ruckzuck und war keine große Sache. Selina fand es richtig cool, dass ihr Freund jetzt tätowiert war. Mir war das egal. Ich machte das ja für mich, nicht für sie. Unter uns, das Tattoo stechen zu lassen, hat verdammt wehgetan. Am Handrücken ist die Haut ja extrem dünn, wodurch die Stiche der Nadel direkt auf den Knochen drücken. Auf der anderen Seite, wenn man schon anfängt, tut ja alles irgendwie weh. Scheiß drauf, ich hatte mein erstes Tattoo. Hammer. Meine Mutter sagte eigentlich gar nichts dazu, als ich es ihr am Abend zeigte. Ich meine, was bliebe ihr schon übrig? Ich war volljährig und machte sowieso schon die ganze Zeit mein eigenes Ding. Also nahm sie es locker. Man darf auch nicht vergessen, dass sie einfach mal fast 30 Jahre älter ist als ich und die Welt, in der ich lebe, zum großen Teil gar nicht nachvollziehen kann. Also machte sie das Beste, was sie als Mutter in so einer Situation machen konnte. Sie hielt sich raus. Für mein zweites Tattoo ließ ich mir 7 Jahre Zeit. Ich hatte bereits meinen Vertrag bei Agro Berlin unterschrieben und als mir Spectre mein Logo zeigte, das er für mich entworfen hatte, war ich so begeistert davon, dass ich es mir auf der Stelle stechen lassen wollte. Beim Rasieren kam mir auch die Idee mit dem Hals. Sofort erzählte ich meinen Kumpels davon, die das ausnahmslos zu krass fanden. Ein Tattoo am Hals, fragten sie mich entsetzt. Puh, das ist auf jeden Fall ein Statement, Alter. Genau das wollte ich hören. Das B symbolisiert meine Existenz, also sollte es auch jeder sehen können. Ich ließ es mir in der Nähe des Berliner Gleisparks stechen. Meine Mutter schüttelte nur den Kopf, als sie es sah. Sie war schockiert. Dann kam auch schon der Berlin-Schriftzug auf meinem linken Unterarm. Ich hatte mal kurz Kontakt zu einem Mädchen aus Wien, die ich über das Internet kennengelernt hatte. Irgendwann kam sie übers Wochenende nach Berlin und als sie am Sonntag wieder abreisen wollte, fuhr ich spontan mit ihr nach Wien. Sie war einfach zu scharf, ich hatte noch nicht genug von ihr. Am Abend sind wir sogar noch auf ein komisches Rockkonzert gegangen. Was macht man nicht alles für einen ordentlichen Fick? Einer ihrer Kumpel, so ein seltsamer Heavy-Metal-Vogel, holte uns ab und irgendwie kamen wir während der Autofahrt auf das Thema Tätowierung zu sprechen. Er erzählte von einem Typen namens Napo, der angeblich supergeil mit Tinte umgehen könnte und schwärmte mir den ganzen Abend einen vor. Mit dem Ergebnis, dass ich Napo am nächsten Tag anrief und einen Termin vereinbarte. Mit einem Tattoo mehr fuhr ich zurück nach Berlin. Meine Mutter hatte sich an den Anblick bereits gewöhnt und sagte gar nichts mehr. Ende 2004. Mittlerweile hat sich Akku Berlin verlassen und bei der Universal unterschrieben. Es war eine seltsame Situation für mich, schwer zu beschreiben, aber ich öffnete ein neues Kapitel in meinem Leben. Und wie hätte ich das besser untermauern können, als mit einem neuen, na was wohl, Tattoo, juhu. Auf meinem ersten Carlo Cox Nuttenalbum rappte ich ja schon vom Electro-Ghetto, der Begriff befand sich also schon eine Weile in meinem Kopf. Außerdem war ich gerade auf der Suche nach einem neuen Albumtitel und je länger ich darüber nachdachte, desto mehr freundete ich mich damit an. Auf den ersten Blick ergibt der Begriff Electro-Ghetto für die meisten Menschen zwar keinen Sinn, aber dafür klingt er für sie einfach nur sau cool. Da der Schriftzug auch schon existierte, dachte ich mir, cool, mein erstes Major-Album kommt raus. Gleichzeitig ist das der Beginn einer neuen Karriere. Scheiß drauf, dann kannst du dir den Namen auch auf den rechten Unterarm ritzen lassen. Gesagt, getan. Natürlich gucken mich heute ein paar Leute komisch an, wenn sie das Wort Ghetto auf meinem Arm lesen. Zugegeben, das klingt schon sehr nach Klischee, aber mir ist das schon immer egal gewesen. Mit dem Wort Electro können die meisten Idioten übrigens überhaupt nichts anfangen. Für mich stellt das ganz einfach den Gegensatz zum Hip-Hop dar. Electro ist eine musikalische Stilrichtung, die mit Hip-Hop im Prinzip nicht viel zu tun hat. Für mich war das 2004 auch ein Symbol dafür, dass ich dieser Scheißszene den Rücken kehrte. Schaut her, ihr Opfer, ich kreiere mein eigenes Genre. Früher bin ich auch viel lieber auf Techno-Partys als auf Hip-Hop-Jams gegangen. Auch heute höre ich lieber guten Techno als diesen schäbigen Crunk-Mist aus dem Dirty South. Ich stehe total auf diese 80er Elektro-Synthi-Sounds, die gerade wieder in sämtlichen Bereichen der elektronischen Musik verwendet werden. Die Melodie aus meinem Song Bei Nacht habe ich aus einem Drum-Bass-Track rausgesampelt, den ein Kumpel von mir produziert hat. Ich wollte mit dem Wort Elektro einfach deutlich machen, dass mich diese deutschen Hip-Hop-Vögel alle mächtig am Arsch lecken können. Jedes Tattoo auf meinem Körper hat eine gewisse Bedeutung für mich. Nie im Leben würde ich mir ein Delfin oder eine Rose oder so ein Blödsinn tätowieren lassen. Ein Tattoo muss immer auch die Persönlichkeit eines Menschen hervorheben, beziehungsweise eine individuelle Aussage haben. Klar, wenn du ein absoluter Flipper-Fan bist, kannst du dir auch einen schwulen Delfin auf die Schulter stechen lassen. Kein Problem. Wäre halt nicht so mein Ding. Mein bislang letztes Tattoo ließ sich wieder von Napo stechen. Während meiner Sommertour im Juni 2007 spielten wir ein Konzert in Wien und Gunnar, mein Lichttechniker, Shakusa und ich konnten nicht widerstehen. Für meinen rechten Unterarm sollte etwas ganz Besonderes her. Luise Maria, der Name meiner Mutter. Sascha, mein Lieblingsredakteur bei der Bravo, der auch mit in Wien war, machte daraus eine Woche später eine große Geschichte. Zurück in Berlin wollte ich meine Mutter eigentlich damit überraschen, aber natürlich hatte sie vorher schon die Bilder im Heft gesehen. Wir saßen beim Essen, ich hatte extra einen Pullover übergezogen, als sie irgendwann meinte, na los du, jetzt zeig's mir schon. Ich krempelte etwas verlegen den Ärmel hoch und hielt ihr meinen Arm hin. Sie strahlte über beide Wangen, war total gerührt und hatte sogar ein paar Tränen in den Augen. Ich glaube, es war das erste Tattoo, das ihr wirklich gefallen hat. Kapitel 14, der Rapper, der im Knast war. Ich freute mich auf Linz. Es war eine Fahrt ins Ungewisse, denn ich wusste ja überhaupt nicht, was mich dort erwarten würde. Aber ich sehnte mich mal wieder nach einer so richtig chilligen Zeit. Natürlich machte ich mir vorher so meine Gedanken, ob es wirklich eine gute Idee gewesen war, mein neues Album in Österreich aufzunehmen. Aber dann sagte ich mir einfach, warum eigentlich nicht? Die Texte hatte ich bereits in Berlin geschrieben, also packte ich meine Sachen zusammen, setzte mich in meinen Siebener und fuhr gleich nach dem Geburtstag meines Bruders nach Linz zu diesen beiden Typen, die sich Beetlefield nannten. 4 Monate zuvor. Während meiner Electro-Ghetto-Tour spielte ich im März 2005 ein Konzert im Linzer Posthof. Nach dem Konzert drückte mir ein Journalist eine Demo-CD in die Hand. Normalerweise mache ich so etwas nicht, sagte der Typ, aber das sind gute Kumpels von mir, die die besten Beats der Welt produzieren. Vielen Dank. Glaubten das nicht alle? Ich gab die CD ungehört an Debo weiter, der sie wiederum in die Kiste mit der Aufschrift Tour-Demo-CDs legte. Zu all den anderen. 3 Monate später. Es war Juni und ich saß im Erst-Guter-Junge-Büro und hörte mir aus Langeweile ein paar der Tour-Demos an. Durch Zufall griff ich nach der CD, die der Typ aus Linz mir gegeben hatte, legte sie ein und war, zu meiner großen Überraschung, recht erstaunt über den Sound, der aus den Boxen kam. Normalerweise konnte man Demo-CDs ungehört in den Müll werfen. Von 100 war vielleicht eine ganz okay, aber diese Beats waren richtig gut. Ich war, was nicht oft vorkommt, ziemlich beeindruckt. Beetlefield Productions stand auf der CD. DJ Stickle und Jacuzza. Alles klar. Debo schrieb ihnen eine Mail, dass sie weitere Beats schicken sollten, was auch prompt geschah. Da mir auch das neue Material sehr gut gefiel, vereinbarten wir ein Treffen in Wien. Mir war es wichtig abzuchecken, ob auch die zwischenmenschliche Seite stimmte. Die Jungs waren mir aber auf Anhieb sympathisch. Alles kein Problem. Zurück in Berlin entschloss ich mich kurzerhand, mein neues Album Staatsfeind Nummer 1 komplett mit ihm zu produzieren. Mir war schon klar, dass diese Entscheidung riskant war. Immerhin hatte Electro Ghetto gerade Goldstatus erreicht. Meine erste goldene. Und mit meinem neuen Album wollte ich natürlich nicht abkacken. Schließlich konnte man nicht vorhersehen, ob sie dem Druck standhalten würden, innerhalb eines abgesteckten Zeitfensters ein ganzes Album aufzunehmen. Ob man für irgendwelche drittklassigen österreichische Vögel ein paar Beats zusammenfrickelte oder ein komplettes Album für Bushido produzierte, das dem Anspruch gerecht werden sollte, mindestens 100.000 Mal über den Ladentisch zu gehen, war nicht wirklich miteinander zu vergleichen. Ich bezog eine Suite im Hotel Schiller Park, fuhr mittags ins Studio zu Jacuzza und DJ Stickle und abends ging es wieder zurück, Tag für Tag. Das Studio lag inmitten eines ziemlich heruntergekommenen Industriehofs am Stadtrand von Linz und war, wie soll ich sagen, eher low-level ausgestattet. Es war schon in Ordnung, man konnte dort aufnehmen, aber richtig professionell ging es dort nicht zu. Lustig war, dass sich die Räume mit der Linzer CB-Funk vereinten. Dass sie sich die Räume mit dem Linzer CB-Funkverein teilen mussten. 2-mal pro Woche tauchten die auf. Witzige Typen, übelste CB-Funkerarzen und machten ihr Ding. Ich musste jedes Mal an die alten Burt Reynolds-Filme denken, wie Bandit zusammen mit seinen Trucker-Kumpels auf dem Highway die Bullen verarschte. Übelst lustig. Meine Zeit in Linz fiel genau in diese Periode des Sommers, in diese 2-3 Wochen, in denen es in ganz Europa so krass heiß war, dass jeden Tag aufs Neue irgendwo ein Hitzerekord aufgestellt wurde. Zum Glück war ich gut vorbereitet. Ich hatte meine Wasserpfeife dabei und chillte, so oft es ging, draußen vor dem Studio in einem Liegestuhl, den Stickel noch extra für mich aus dem Baumarkt besorgt hatte. Ich konnte rauchen, in der Sonne chillen, eiskalte Cola trinken, nebenbei mein Album aufnehmen. Perfekt. Es reiste auch immer irgendwer aus Deutschland an. Saad kam aus Bremen und blieb 3-4 Tage. Echo Fresh kam aus Köln, Cassandra Stine aus ihrem Kaff bei Stuttgart. Eben jeder, der auch ein Feature auf dem Album hatte. Im Bett mit Kurt Cobain. Nachdem ich schon 2 Wochen in Österreich war, legte DJ Stickle eines Abends in einem kleinen Club am Stadtrand von Linz auf. Er sagte zwar schon im Vorfeld, dass es eine miese Party werden würde,